Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Hinter den Schlagzeilen-Show. Entschuldigung. Herzlich willkommen an alle Zuhörer. Und ja, wir haben heute folgende Redakteure an Bord. Das ist zum einen die Jessie,
Hallo.
dann die Ingrid,
Hallo.
die Maria,
Hallo.
den Philipp,
Hallo.
den Michi,
Hallo.
den Sigi
Hallo.
und den Luke.
Hallo.
Genau, also wir sind heute ganz paar Leute. Ich denke, das wird wieder ein spannendes Thema werden. Ja, und natürlich ist die Frage, über was reden wir überhaupt? Wir haben eine grobe Gliederung erstellt. Zum einen, dass wir über die Brexit sprechen wollen, das ja momentan ganz angesagt ist, weil das momentan ganz angesagt ist. Dann die Entschuldigung von Erdogan an Putin. Dann die resultierenden Verhandlungen mit der Türkei und Russland. Und dann natürlich am Ende ja, die tragischen Anschläge in Istanbul. Und dann schauen wir einfach mal, was sich zwischen diesen Themen entwickelt und wie wir fortfahren. Genau, das wäre jetzt die ganz grobe Themenbeschreibung. Natürlich sind alle eingeladen, mitzuchatten. Wer etwas sagen möchte, kann das tun und ist auch herzlich eingeladen. Genau, und würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und zwar mit Brexit. Ja, was bedeutet das überhaupt? British Exit, oder?
Ich habe ein lustiges Kommentar, das mit Fußball zusammenhängt, weil ja England es geschafft hat, innerhalb
Oh.
von einer Woche zweimal aus Europa auszutreten.
Ach.
Nämlich einmal mit Brexit und einmal bei der Fußball-Europameisterschaft.
Gegen wen haben sie denn da verloren bei der Fußballweltmeisterschaft?
Island, glaube
Island,
ich.
ja. Das war natürlich sehr tragisch, ne?
Und auch der Name Vereinigtes Königreich ist auch ein bisschen komisch in diesem Zusammenhang, weil ja wir gesehen haben, dass der Ausgang dieser Umfrage fast 50-50% war und man da nicht mehr wirklich von vereinigt sprechen kann, wenn es um die Meinung geht, die die Bürger haben.
Schottland zum Beispiel, letztes Jahr war das gewesen, oder? Wo die austreten wollten.
Nee, ich glaube 2014.
2014? Ja, 2014 war das. Genau.
Da habe ich ein paar Zahlen. Also dafür haben 51,9% gestimmt. Also das sind insgesamt 17,4 Millionen. Und dagegen waren das 16,1 Millionen Briten.
Jetzt für die Brexit, oder?
Ja.
Genau. Okay,
Und Brexit bedeutet Ausstieg aus der EU, oder?
Naja, das ist noch zu früh zu sagen, weil es ist ja nur eine Empfehlung des Volkes sozusagen, und ob das dann wirklich umgesetzt wird, das müssen wir noch abwarten, und es ist schwierig, das herauszuhören, auch von den Presseberichten. Ganz wichtig ist auch zu sagen, dass die Briten gewählt haben, für nicht mehr bei der EU zu bleiben, aber sie wissen nicht wirklich, wofür sie eigentlich gewählt haben. Denn was später kommen wird, das ist noch komplett offen, und müssen wir abwarten, was da genau herauskommt. Es ist eine Empfehlung, die jetzt von der Politik umgesetzt werden kann. Und da gibt es diesen Artikel 50 der EU-Regelungen, und der sagt, dass innerhalb von 2 Jahren, nachdem der formelle Antrag eingegangen ist, innerhalb von 2 Jahren das Ganze abgewickelt sein muss. Aber der Zeitpunkt, wann dieser formelle Antrag eingereicht wird, das wissen wir noch nicht.
Genau, und diese Frist kann noch verlängert werden. Und es ist auch noch nicht klar, wann dieses Verfahren überhaupt gestartet wird. Also mit Sicherheit nicht, solange Cameron noch da ist. Also das wird wahrscheinlich sein Nachfolger machen, und die Wahlen finden im September statt. Und ja, also das Ganze wird sich noch ein bisschen ziehen.
Ist aber sehr interessant, weil das erste Mal ist, dass ein Land diese Schritte unternimmt. Und im Rechtssystem sind Präzedenzfälle immer sehr, sehr wichtig. Und das erste Mal, wenn eine neue Situation auftritt, das wird dann sozusagen den Rahmen bestimmen für alle weiteren Austritte, falls solche Austritte kommen können. Und da ist es sehr interessant, was da jetzt passieren wird. Entweder wird es den Engländern leicht gemacht, auszutreten, oder eben schwer gemacht. Und das hängt jetzt davon ab, dieses Tauziehen zwischen EU und auch der Regierung von England, wie die das durchsetzen. Es kann sein, dass man jetzt aus England einen einen Bösewicht macht und es so schwierig und schmerzhaft wie möglich ihnen macht, damit keine anderen Länder auf die gleichen Ideen kommen. Und andere Länder in der EU bitten ja auch schon fast nach einem solchen Referendum. Ich glaube, Frankreich gibt es einige Stimmen, die auch so ein Referendum haben wollen. Österreich ist es so, dass auch nicht so wenige Leute dafür sind, auszutreten. Und ja, alle Augen sind jetzt auf diese Entscheidung gerichtet und was passieren wird.
Genau, dazu gehören auch Schottland, Nordirland, Katalonien und Norditalien.
Südtirol.
In Bayern, ja.
Ja.
Was ist mit Brexit überhaupt gewesen, Griechenland damals? Weiß das jemand? Ging es ja auch damals die Diskussion wegen der ganzen Schuldenkrise und so. Griechenland wurde eigentlich raus, aber wurde nicht rausgelassen aus der EU. Weiß das noch jemand?
Ich glaube eher, weiß nicht, ob das eher um den Euro ging. Also um den Austritt aus dem Euro und die Drachme wieder zurückzubekommen.
Mhm. Also da habe ich ein paar Zahlen. Also dieses Referendum ist in Griechenland 2015 stattgefunden. Das Ziel war Verabschiedung eines Vorschlags zur Verlängerung des Programms zur Refinanzierung der Schulden Griechenlands. Also die Schulden gegenüber EZB, IWF und so weiter. Und das Ergebnis war, 61% von Griechen haben dagegen gestimmt und 38% haben dafür gestimmt. Und ja, die Folgen kennen wir. Diese Kredite wurden einfach aufgezwungen.
Das heißt, du kannst auch laufen. Niemand raus kann irgendwo.
Ich habe da ein paar, also viele andere Beispiele, also zu Referenden, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und viele Menschen haben dafür oder dagegen gestimmt und die Politiker haben genau das Gegenteil umgesetzt. Weil wichtig zu wissen, Medien erwähnen das nicht so oft, dass bei solchen Referenden handelt sich um, also sie haben konsultativen Charakter. Also das ist sozusagen Volksbefragung. Und das ist überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht bindend, das ist einfach Meinungsumfrage. Mehr auch nicht.
Ja, erschwerend kommt dazu, wie du richtig sagst, dass es war eine Meinungsumfrage, aber offenbar haben nur sehr wenige Leute gewusst, wofür sie eigentlich abstimmen oder warum. Und das zeigt sich vor allem, da war eine Pressemitteilung, die hervorgehoben hat, dass die Suchanfragen bei der Suchmaschine Google nach dem Referendum eine der populärsten Suchanfragen war: Was ist die EU? Es ist problematisch, weil man sollte sich ja eher vorher informieren, anstatt nachher. Und auch nach dem Referendum eine populäre Suchanfrage war, was passiert, wenn man aus der EU austritt.
Das
war eine andere Stelle. Wir haben einen Screenshot von diesen Google Trends unter unserer Radioshow auf der Webseite eingefügt, falls das jemand sehen möchte. Und das ist natürlich ein Problem mit solchen generellen Ja-Nein-Volksbefragungen. Machen wir einfach schnell eine Befragung. Und ja, es zeigt sich halt, dass ein Großteil der Bevölkerung fast nicht mündig ist, abzustimmen, weil sie einfach gar nicht wissen, worum es geht. Und das ist eher problematisch.
Ja, und vielleicht
diese Illusion aufrechtzuerhalten ist, wir haben eine Demokratie und es interessiert uns, was ihr, die Leute, denkt, wenn während das genau das Gegenteil ist. Das interessiert eigentlich gar nicht.
Also ja, bei dieser überhaupt Abstimmung im Brexit das große Gespenst von Europa?
Es könnte sein, dass man ein Exempel statuieren will für alle kleineren Regionen in Europa, um zu sagen, schaut, was passiert hier, das große Großbritannien, da klappt es oder klappt es nicht und dann versucht es erst gar nicht.
Oder es kann auch sein, dass jemand versucht, eine Kettenreaktion auszulösen. Also, dass da...
Ja, es gab eine Kettenreaktion hinsichtlich Kurswechsel, also der britische Pfund ist gefallen, 10% oder mehr. Der tiefste Punkt seit der, glaube ich, Einführung
30 Jahre, glaube ich.
30 Jahre oder so. Auch andere, also bis auf den fernöstlichen Markt sind die Kurse alle eingestürzt, um circa 10%. Und der gleiche Prozentwert ist gestiegen für Gold. Das heißt, dass Unsicherheit, und das sieht man, bestätigt sich das wieder, dass Unsicherheit am Markt immer die Preise von Gold hinauftreibt und alles andere hinuntertreibt. Bezüglich Kettenreaktion, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt das Ende der EU ist. Es gibt zwar den George Soros, das ist ein Investmentbanker von ungarischer Herkunft, der in den USA tätig ist, und der hat schon einmal durch eine Spekulation seinerseits, er hat 10 Milliarden Pfund verkauft damals, das war im Jahr 1992, und hat damals durch diesen Verkauf praktisch als einzelner Investor den Pfund heruntergebracht, signifikant. Und der hat gesagt, dass dieses Brexit jetzt praktisch das Ende von Europa anzeigt und inklusive mit dieser Migrantenkrise, dass es eigentlich nur mehr Schritt für Schritt schlechter wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt das Ende der Welt ist, weil der Handel, die Wirtschaft muss ja trotzdem weitergehen. Man kann zwar aus der EU aussteigen, aber es gibt trotzdem immer noch Importe, Exporte. Und einfach schon von der Geografie ist das Vereinigte Königreich, muss es ja mit Europa zusammenarbeiten und auch importieren und exportieren. Das heißt, es geht sowieso weiter. Die Welt wird nicht aufhören. Wie gesagt, ob das dann teurer wird, mit dem Vereinigten Königreich zusammenzuarbeiten oder nicht, oder für Sie das alles teurer wird, das ist eine andere Frage. Aber es geht sicher irgendwie weiter.
Ich wollte nochmal Stichwort Wirtschaft auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Also diese Frage, die da so oft gegoogelt wurde, ne, was ist eigentlich die EU? Ist ja erstmal lustig oder auch traurig, dass viele das gar nicht wissen, aber es ist auch vielleicht gar nicht so einfach zu wissen, oder man würde vielleicht viele Antworten bekommen, wenn man diese Frage verschiedenen Menschen stellt. Und ich glaube, was ganz gut ist für den Hinterkopf oder wie man das Ganze vielleicht verstehen kann, was die EU eigentlich ist, ist, dass es eben eigentlich ein Wirtschaftskartell ist. Also so kann man das vielleicht ganz gut verstehen. Deswegen bin ich auch skeptisch, dass sich jetzt so wahnsinnig viel ändert, weil die Wirtschaft natürlich ein unglaubliches Interesse daran hat, dass das in irgendeiner Form weitergeht. Das finde ich nochmal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Das Ganze fing ja an mit der Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Also ging dann weiter, ne, mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, parallel interessanterweise auch Militärbündnis. Und diese ganze, was jetzt man überall liest in den Medien oder so, diese ganze politische Integration, die wurde ja dann quasi nur dem Ganzen nochmal draufgesetzt, mit so einem, sag ich mal, Witz von einem Parlament, das überhaupt nichts zu sagen hat und so. Aber im Kern ist das, kann man es, glaube ich, so verstehen, dass sich einfach ein paar Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir teilen uns den Kuchen jetzt unter uns auf. Also was halt ein Kartell so macht. Das ist irgendwie, macht es vielleicht auch verständlich, warum jetzt Leute sagen, nee, wir haben da eigentlich keine Lust mehr drauf. Ne? die Interessen der Wirtschaft sind schon extrem stark dahinter, und jetzt zu sagen, das ist das Ende der EU, ich glaube, da haben einfach sehr viele Menschen mit sehr viel Geld überhaupt gar kein Interesse dran.
Also es ist halt zum einen, wie wir vorhin gesagt haben, das Referendum an sich eigentlich fast wie so eine Illusion, den Bevölkerung ein Gefühl zu geben, die können eigentlich was bestimmen, aber letzten Endes entscheiden ganz andere, was nun wirklich geschieht. Und wie man es halt auch bei vielen anderen Wahlen sieht, okay, natürlich jetzt eine Bundestagswahl sieht noch ein bisschen anders aus, aber theoretisch haben wir dann wirklich andere das Sagen, und die sagen, okay, so soll es eigentlich sein.
Und diese ganzen Wirtschaftsverträge, die werden ja durch den Austritt der EU auch nicht außer Kraft gesetzt, die verbleiben.
Ja, das ist ja sehr kompliziert, und Also es gibt ja schon tausende Artikel auch über irgendwelche Details wie Markenrecht oder so, was das dann bedeutet. Und wie ja Maiki schon gesagt hat, es gibt halt keinen Präzedenzfall. Und es muss ja irgendwie weitergehen. Und das finde ich übrigens auch noch einen wichtigen Punkt, weil du sagst, die Wirtschaftsverträge bleiben bestehen. Es bleibt im Prinzip sehr vieles bestehen, ne? Und ich glaube, die Illusion ist von Leuten, die jetzt für den Brexit gestimmt haben, dass sie sagen, okay, uns geht's nicht gut, irgendwas ist hier faul, es ist alles irgendwie blöd und wir wollen jetzt aus der EU raus. Aber es ist ja nicht so, dass dann plötzlich das Land wieder 50 Jahre zurückgedreht wird oder so. Also England ist ja komplett deindustrialisiert worden in den 80ern. Es ist im Prinzip nicht viel außer der City in London, die noch irgendwas macht. Also es ist ja nicht so, dass man da sagen, okay, wir gehen jetzt aus der EU raus und dann sind wir wieder in dem goldenen Land von unseren Großvätern vermeintlich. Also das ist eben auch diese Illusion vielleicht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Dazu ist ja auch noch interessant, dass vor kurzem gesagt wurde in der deutschen Regierung, dass wir werden auf jeden Fall die TTIP-Verhandlungen zusammen mit Großbritannien fortführen, egal ob da der Brexit ist oder nicht. Also das macht keinen Unterschied. Wir werden es trotzdem vorantreiben.
Und noch eine kleine Sache zu City of London. Also generell Großbritannien ist das Land, das am wenigsten integriert ist in EU. Also abgesehen vom Pfund. Aber City of London ist quasi ein Staat in Staat, quasi wie Vatikan im Rom. Und diese Stadt hat quasi komplett eigene Regelungen und ich glaube, das hat sogar eigene Polizei oder sowas. Und das unterliegt komplett eigenen Vorschriften. Also das ist komplett unabhängig von der EU. Eigentlich nur irgendwelchen Bankkartellen oder ja.
Also das heißt, würde sich da überhaupt was ändern? Und wenn sich etwas ändert, dann dauert das einfach seine Zeit, oder? Also jetzt nicht von heute auf morgen, Cut, okay, Wirtschaft funktioniert nicht mehr, sondern es könnte sich dann viele Jahre hinziehen, bis überhaupt gerade der kleine Mann, sage ich mal, überhaupt eine Änderung spürt, oder?
An sich sind doch dann ab dem Brexit 2 Jahre haben die dann Zeit, diesen Austritt zu regeln.
Genau, aber diese Regelung wird beginnen nur mit dem neuen Premierminister im Oktober. Und das Problem ist, man weiß nicht, wer da gewählt wird. Und es kann auch sein, dass dieser neue Premierminister einfach für ein neues Votum plädieren wird.
Das wäre dann aber ein interessanter Fall, weil was würde das dann über die Demokratie aussagen? Weil wir alle westlichen Länder rühmen sich ja sprichwörtlich damit, eine Demokratie zu sein. Und dann macht man mal ein seltenes Volksabstimmen, das zwar knapp, aber doch entschieden wird und dann wird sich einfach darüber hinweggesetzt. Ich meine, es ist zwar auch Praxis in Österreich zum Beispiel, ein Volksabstimmen ist nicht bindend, man kann es immer anders entscheiden, aber wenn das dann wirklich so kommt, dass man sich gegen das Volksabstimmen entscheidet, das ist dann eine Aussage, dass Demokratie eigentlich so nicht funktioniert. Und dass die wahren Entscheidungsträger immer woanders sind.
Ja, also ich vermute ja, dass wenn das so kommen sollte, dass sich das dann ein bisschen zieht und dass dann auch gute Gründe vorgebracht werden. Also zum Beispiel, dass eben Schottland und Irland vielleicht dem nicht zustimmen in ihren Parlamenten. Die müssen ja zustimmen. Aber da hat ja die Mehrheit für die EU gestimmt. Das heißt, wenn die nicht mitmachen, dann könnte allein das schon ja ein Grund sein, dass man sagt, ja, ups, geht nicht oder wir machen jetzt einen neuen Volksentscheid. Ich habe aber auch ein bisschen die Sorge, dass das dann die Leute jetzt gar nicht so wahrnehmen und wenn sich das jetzt noch über Jahre zieht, dann ist es vielleicht auch schon wieder irgendwie Schnee von gestern und dann ist es alles kompliziert und so. Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken, dass dann die Leute alle sagen, oh, wir haben ja gar keine Demokratie. Ich meine, die Leute haben ja auch in den 90ern alle Gerhard Schröder gewählt der dann das Sozialsystem quasi abgeschafft hat oder beschnitten hat und ja, jetzt wählen sie ja wieder SPD. Also, das Gedächtnis ist dann doch recht kurz.
Ja, das wird dann auch garantiert eine Strategie sein, oder, weil die Leute wissen an der Macht, wenn wir etwas lange hinauszögern, die Leute vergessen es wieder und dann passieren so viele andere Sachen, was auch immer, und keiner denkt dann mehr dran. Also es verläuft sich im Sand. Könnte passieren. Wir wissen es nicht.
Ja, das mit dem Vergessen ist so eine Sache. Das ist interessant, dass diese Volksabstimmung des Brexit, da gab es einen Gradienten vom Alter her. Also die älteren Leute haben für einen Verbleib, nein, Entschuldigung, die älteren Leute haben für einen Austritt von der EU gestimmt, während die jüngeren Leute dabei bleiben wollten bei der EU. Und diese Grafiken wurden auch veröffentlicht, auch in den Mainstream-Medien. Und das ist, glaube ich, interessant, weil sich die älteren Leute doch auch noch an andere Zeiten erinnern können und speziell sehen, dass ihnen die Rente immer mehr abgenommen wird durch die Verschlechterung der Finanzmärkte. Und dass die sehen, dass es einfach so nicht weitergehen kann. Und dass bei den jungen Menschen die Propaganda eher noch wirkt. Also diese Propaganda zum Beispiel, werde ich gleich erwähnen, für den Austritt aus der EU ist er sehr aggressiv geführt worden. Und da habe ich ein Beispiel. Da gab es einen Bus, der hatte eine Werbeaufschrift, wurde gemacht von dem vorherigen Bürgermeister Boris Johnson von London, also auch Mitglied des Parlaments. Und der Bus hatte eine Aufschrift, die sagte, wir senden der EU 350 Millionen Pfund pro Woche. Geben wir das Geld stattdessen dem NHS, das ist das Gesundheitssystem, National Healthcare System, geben wir das Geld stattdessen dem Gesundheitssystem. Erstens einmal war es eine falsche Aussage, es sind nicht 350 Millionen, sondern eher 190 Millionen. Und diese 190 Millionen sind praktisch der Preis, den das Vereinigte Königreich zahlt für den einfachen Markteintritt in die EU. Aber es zeigt, wie Propaganda eben gemacht wird und bei manchen Bevölkerungsschichten greift diese eher.
Weiß denn überhaupt jemand, wer dieses Referendum angeregt hat?
Das war diese neue Partei von Großbritannien, glaube ich, United Kingdom Independence Party mit Nigel Farage als Chef. Ich glaube, er hat dafür am meisten plädiert. Das ist sowas wie AfD in Deutschland. Ja, die sind gegen Migranten und gegen EU. Genau, das war eigentlich auch der Grund für das Referendum.
Ja, aber bezüglich dieser Bus-Aufschrift möchte ich noch dazu sagen, dass dann dieser Boris Johnson später interviewt wurde, ob bei einem Austritt aus der EU tatsächlich dann diese 200 Millionen Euro an das Gesundheitssystem gegeben werden würden. Und er hat gesagt, nein, das ist eigentlich anders gemeint gewesen, das war ein Fehler.
Ich habe nicht
gesprochen. Also so wird Propaganda gemacht.
Anschließend immer wieder revidieren. Maria, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte nur noch was zu den Flüchtlingen sagen, dass ja diese Kampagne gegen Flüchtlinge, dass das ja wahrscheinlich mit ein Faktor war, weshalb so viele Briten für den Austritt aus der EU gestimmt haben und dass das ja schon seit Jahren vorangetrieben worden ist. Also durch die vom Westen selbst fabrizierten Terroranschläge und durch die ausgelösten Flüchtlingswellen, die dann also in die EU geströmt sind. Und Großbritannien war ja eines der Länder gewesen, also die ganz besonders stark dicht gemacht haben dagegen.
Ja, da sieht man mal, wie diese Flüchtlingspolitik wirklich in all den europäischen Ländern einfach auch extrem genutzt wird, um die Bevölkerung zu polarisieren und wie dieser Drall nach rechts immer weiter vorangetrieben wird. Ne? Also Großbritannien hat kaum was abbekommen von Flüchtlingen, die haben dicht gemacht, wie du schon richtig sagst, Maria. Und es funktioniert trotzdem. Allein dieser Gedanke von Bedrohung und die nehmen uns alles weg, ne? diese übliche Propaganda dazu, wirkt extrem bei der Bevölkerung, die sich nicht eingehender informiert mit der Thematik,
ja,
was dahinter stecken könnte.
Genau das ist es. Und hinzu kommt auch noch, also dass die Bevölkerung an sich ja auch noch durch die unterschiedlichen sozialen Schichten gespalten wird, dass es halt vorher die Arbeitslosen waren, die am meisten runtergemacht worden sind gesellschaftlich. Und nun kommen die Flüchtlinge und da gibt es jetzt jemand anders, auf dem herumgetrampelt werden kann. Und und durch diese unterschiedlichen sozialen Schichten, die tun sich nicht zusammen.
Genau, und das alte Spiel von Teilen und Herrschen.
Genau. Und wenn sie sich zusammentun würden, also dann könnten also mehr Informationen untereinander fließen und dann würden sie halt nicht auf diese Angstmache so stark hereinfallen.
Ja, das alte Spiel.
Ja.
Ja, bezüglich des Brexit und der Folgen danach gab es ja auch eine interessante Entwicklung in Bezug auf Corbyn. James Corbyn heißt er, glaube ich.
Jeremy Corbyn
ist ein Führer von einer Oppositionspartei und der wird im Moment ganz ziemlich stark Entschuldigung, wir haben gerade hier ein paar Probleme, aber in den Medien runtergemacht und man versucht, ihn abzusägen. Also das könnte vielleicht teilweise auch eine bewusste Agenda gewesen sein, die versucht, ihn daran zu hindern, an die Macht zu kommen, denn er hat sich ja offen gegen die Kriegsmaschinerie von Blair ausgesprochen, hat, glaube ich, sogar vor einigen Jahren eine Umfrage gestartet oder eine Petition, den ehemaligen Vorsitzenden, wie heißt er nochmal?
Tony Blair war
das. Tony Blair abzusetzen, wegen Kriegsverbrechen anzuklagen.
Kriegsverbrechen im Irak. Ja. Also vielleicht noch ein paar Worte zu Jeremy Corbyn, also wer das überhaupt ist. Der ist ein Leader von Labour-Partei in Großbritannien und er ist ein starker Kritiker der US-Kriegspolitik, verfechtet soziale Reformen und Gegner von Atomwaffenprogramm und Mitglied der Friedensbewegung. Und direkt nach dem Brexit haben 80% von seinen Parteigenossen gegen ihn gestimmt und haben seinen Rücktritt gefordert. Also und als mit dem Vorwand, dass er sich nicht ausreichend genug gegen Brexit eingesetzt hatte.
Aber interessant ist ja auch, dass Corbyn von normalen Parteimitgliedern gewählt wurde, also nicht Politikern, und dass jetzt die Politiker ihn weghaben wollen. Was sagt denn das über die Demokratie?
Ja.
Wahrscheinlich war er reichlich unbequem gewissen Leuten.
Ja, das erinnert auch ein bisschen, wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut, an Oskar Lafontaine, ne? Also, der auch so eine Figur war, die da. Und obwohl ihn die Leute natürlich gewählt haben und ohne ihn hätte die SPD sicherlich damals nicht gewonnen, aber dann war er plötzlich der Populist und der weiß nicht was alles. Also das ist schon so ein Muster, dass Leute, die, sag ich mal, abseits des engen Rahmens, in dem Politik sonst stattfindet, steht, dann wird draufgehauen und versucht, ihn loszuwerden.
Ja, das war sicherlich ein Grund dafür. Aber ich glaube, das Ganze hat mehrere Gründe auf mehreren Ebenen. Also quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe da ein paar interessante Meldungen zu Soros. Den haben wir schon erwähnt, dass er quasi auf Zerfall von EU wettet. Und da habe ich ein paar Zahlen, dass kurz vor der Abstimmung kaufte Soros für 264 Millionen Dollar Gold und also kurz davor und direkt danach stieg natürlich der Goldpreis aufs höchste Niveau seit dem März 2014. Nur ein Beispiel davon. Und
was aber fast andeutet, dass er gewusst hat, er kennt den Markt sehr gut und weiß, was passiert und hat ganz bequemerweise viel Geld gemacht.
Ja, das stimmt. Oder er ist auch mehr oder weniger politisch engagiert und er kann auch öffentliche Meinung auch ein bisschen steuern mit seinen ganzen Aussagen und ja, so viel dazu. Und noch eine interessante Meldung. Am 30. Juni sprach Soros in seiner Rede vor dem Europaparlament in Brüssel, wo er für EU-übergreifende Steuerreformen plädiert hatte und für ein stärkeres und besseres Europa. Das heißt, er hat dieses Ereignis als Vorwand benutzt, um noch stärkere Maßnahmen einzuführen. Also ja, um quasi so einen Superstaat voranzutreiben. Und dazu gab es noch eine Meldung von NATO-Chef, ich glaube, der heißt Jens Stoltenberg. Er hat die EU zu Kooperation und Einheit aufgerufen und betont, dass die NATO ihre Bemühungen verstärken wird, um die Stabilität jenseits der NATO-Grenzen wie militärische Abschreckung zu sichern. Also die wollen jetzt quasi NATO als eine neue Plattform für EU benutzen, um quasi EU zu stärken. Superstaat.
Ja, das finde ich sehr interessant und das ist ein weiteres Element, dieser Superstaat, der erneut aufgebracht worden ist und der auch von England immer wieder erwähnt worden ist. Es scheint da Interessen zu geben, die EU in einen Superstaat umzuwandeln, wie du über den George Soros schon gesagt hast, aber von mehreren Seiten. Die Briten haben immer gesagt, es ist eine Gefahr, dass die EU zu einem Superstaat wird. Wie der Serge vorher gesagt hat, die Briten haben sich nicht sehr gut eingefügt in die EU, weil sie sehr auf ihre eigene Unabhängigkeit immer gepocht haben. Und wenn die EU dann ein Superstaat werden würde, das heißt mit einem Parlament, das mächtiger ist als die nationalen Parlamente, dann wäre ihre eigene Unabhängigkeit verloren. Und deswegen haben sie sich immer gewehrt, dass die EU zu einem großen Superstaat wird. Interessanterweise gibt es jetzt aus Amerika noch, von ein paar Tagen ist die Pressenachricht rausgekommen von, wie heißt der, einen Moment, Christopher Hill ist der Vorstand von der Universität von Denver, hat gesagt, der einzige Weg, Europa zu mehr zu machen als die Summe der Mitgliedstaaten, ist einen Superstaat einzurichten und der nicht nur über die Normen von Butter und Schlafpolstern und so weiter entscheidet, sondern sogar die Waffen regelt, also Waffenregelungen und so weiter. Ich glaube, dass es ein Tauziel gibt, die EU zu einem Superstaat zu machen, aber es hängt davon ab, in welche Richtung dieser Superstaat dann gehen wird. Die Amerikaner haben sicher ein Interesse daran, so einen Superstaat zu machen, falls der dann nach ihrer eigenen Pfeife tanzt und dieser Superstaat dann so eingerichtet wird, dass er gegen Russland geht. Und da kommen wir jetzt zu dem größeren Bild. Es ist nicht nur die EU-Regelungen auf einer kleinen Ebene, sondern hier kommen wir wieder in das klassische West-Ost-Gefälle, wo die USA alles versuchen wird, Europa nach Westen zu ziehen, damit Europa nicht mit der natürlicheren Wahl Russland zusammenarbeiten wird. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns in den nächsten Wochen und Monaten dieses Stichwort Superstaat aufschreiben und wenn wir immer einen Artikel sehen, da mal genau hineinzulesen, wie die Absichten sind zwischen den Großmächten.
Ja, und ich glaube, das geht auch wieder darauf dann zurück, dass die EU im Prinzip sowas wie ein Kartell ist, also ein Zusammenschluss der Interessen der großen Wirtschaft, ne, die natürlich auch transatlantisch ist und mit den USA verbandelt ist. Ich meine, wir haben ja im Prinzip sowas Ähnliches schon wie so ein Superstaat, das ist noch nicht ganz so viel, aber in Brüssel entscheiden ja im Prinzip ungewählte Bürokraten und sehr wirtschaftsnahe Powerbroker in den Hinterzimmern, sag ich mal, was gemacht wird. Und die Bevölkerung hat da überhaupt gar keinen Einfluss. Und in den nationalen Parlamenten hat die Bevölkerung ja auch kaum noch Einfluss, aber vielleicht noch ein bisschen. Und insofern ist es für mich zumindest klar, wenn das noch weitergeht in Richtung Superstaat, dass es eine ganz klare transatlantische Linie geben wird und eine sehr wirtschaftsnahe beziehungsweise finanzwirtschaftsnahe Politik, auf der ja auch das weltweite Wirtschaftssystem basiert. Ne? Also es ist ja ein Kreislauf zwischen USA und unter anderem auch Deutschland, wo Exporte fließen und Geld zurückkommt, dann wieder investiert wird in die Finanzmärkte und dadurch dann dieses Privatgeld oder diese völlig astronomischen Profite aus den Finanzspekulationen entstehen. Also das ist ja alles, sag ich mal, ausgehackt oder so, dass halt einige Leute damit sehr, 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 sehr viel Geld verdienen. Und ich denke, das sollte es halt in diese Richtung Superstaat gehen, dass das auf jeden Fall ein ganz klarer Pro-US-Block bleibt.
Ja, gleichzeitig haben sich die Engländer da gewehrt, dass es ein Superstaat wird, obwohl das ja auch ihnen in die Hände spielen würde. Aber ich glaube, es ist, dass ein Superstaat nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn er richtig aufgesetzt wird und nicht ganz leicht auf Propaganda, Anti-Russland-Propaganda zum Beispiel hineinfällt. Es kann wirklich sehr viele Vorteile haben, wenn es richtig aufgesetzt wird. Und ja, der Inhalt ist wichtig und nicht, ob es jetzt ein Superstaat ist oder nicht. Und ja. Aber da hast du schon recht, es gibt schon sehr starke Interessen, das in Richtung Westen auszurichten und nicht gegen Osten.
Ja, und die Frage ist dann auch, aber ist dann die Lösung EU-Austritt? Und da bin ich eben auch skeptisch, ne? Also dass wir haben eben diese Strukturen und wir haben dieses Wirtschaftssystem, das kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen so tun, als gäbe es das nicht. Und wie du sagst, das hängt dann halt wirklich von den Inhalten ab und von den Leuten, die Inhalte gestalten. Und wer weiß, vielleicht ändert sich auch was, selbst auf der Ebene von so einem Superstaat. Man kann das, glaube ich, nie so mit 100% Sicherheit sagen.
Ist richtig, ja. Und man kann auch erwarten, dass der Westen, USA, im Speziellen alles dafür tun wird, dass es Richtung Westen geht. Die Revolution, die Maidan-Revolution bei der Ukraine ist es so ein Fallbeispiel, wo schon im Vorhinein der Viktoria Nuland gesagt hat, wir haben 5 Milliarden Euro in die Ukraine investiert. Und dann auch Dick Cheney hat gesagt, wir USA bleiben stehen bei euch Ukrainern. Und das war vor der Revolution. Das heißt, und dann gab es noch dieses abgehörte Gespräch in der Ukraine, wo die Viktoria Nuland sagt, fuck the EU. Und das war nur ein paar Tage vor der großen Revolution dort. Das heißt, so wird die Zukunft von der EU und von den ganzen Ländern bestimmt. Da wird im Vorhinein werden schon die Stricke gezogen. Geld investiert und wer Geld investiert, hat dann die praktisch Entscheidungsmacht und kann die Richtung steuern. Wir haben einen Audioclip, Jörg, der ist mit Janie, glaube ich, betitelt. Spiel den mal ab.
Okay, also ich spiele diesen Titel mal ab.
We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine.
To all Ukrainians, America stands with you.
Ja, also hier hört man Viktoria Nuland und Dick Cheney bei öffentlichen Ansprachen, wie gut sie nicht die Ukraine machen werden, wie demokratisch sie nicht machen werden. Ja, so wird es gemacht.
Also was ist denn da jetzt, wenn jetzt Großbritannien austreten würde, was würden das eigentlich für Vorteile sein und was hätte das eigentlich für Nachteile? Gibt es da welche?
Für wen?
Das ist die Frage. Wer hätte jetzt einen Vorteil davon, wenn jetzt Großbritannien austritt oder ausgetreten wird?
Ich glaube, das wird nicht wirklich umgesetzt, weil das nicht umgesetzt werden kann. Nicht einmal innerhalb von diesen 2 Jahren. Weil, wie Maike schon gesagt hatte, es gibt noch keinen Präzedenzfall. Es hat nicht mit Griechenland funktioniert und ja, diese wirtschaftlichen Beziehungen und so weiter, das kann man nie so einfach auflösen.
Es wäre ja auch denkbar, dass, sagen wir jetzt mal, das Ganze wird durchgezogen, Großbritannien tritt aus der EU aus. Und dann wird es Großbritannien, vor allem seinen Bürgern, besonders schlecht gehen. Dann hätten wir einen Präzedenzfall in der Hinsicht, dass schaut, was euch passiert, wenn ihr aus der EU austretet. Und wenn ihr auch nur den kleinsten Gedanken daran hattet, dass ihr das auch machen wollt, dann schaut mal her und wie es denen jetzt geht und tut's lieber nicht. Also es wäre auch denkbar.
Oder es wäre auch denkbar, dass, also Großbritannien hat ja immer noch britischen Pfund und es kann sein, dass solche Haie wie Soros weiter versuchen, diesen britischen Pfund in die Tiefe zu stürzen und dann wird natürlich angeboten, noch stärkere Beziehungen mit der EU und natürlich Euro einzuführen.
Ich denke, für die Normalbevölkerung in Großbritannien wird es überhaupt keinen Unterschied machen, ob die in der EU bleiben oder nicht. Denn Großbritannien selber ist schon seit Jahrhunderten dafür bekannt oder man weiß eigentlich, dass sie imperial unterwegs sind und nie für die Bürger eingestanden sind. Also ob die jetzt in der EU bleiben oder nicht, wird der Normalbevölkerung...
Es gibt auch viele Briten, die in der EU wohnen und arbeiten. Das könnte ein Problem sein, weil dann musst du plötzlich ein Visum beantragen, um nach Europa zu fahren.
Nicht zwangsläufig, wenn dann Verträge da sind, dass man sagt, ja okay, die Briten, die können nach der EU einreisen, ohne ein Visum zu brauchen. Also das ist nicht zwangsläufig so. Aber wenn Großbritannien austritt, dann kann es dann natürlich auch sein, dass Schottland und Nordirland von sich von dem Vereinigten Königreich lösen, weil die auch im Norden größtenteils für den Verbleib in der EU eingetreten sind. Und wie das Referendum in Schottland war, wollten sie ja auch dann als Schottland zu der EU beitreten.
Ja, die wollten nicht mehr mit den Briten allein sein.
Ja, da gibt's ja auch so jahrhundertealte Differenzen zwischen den Briten und den Schotten, wo die Briten dann ihren Imperialismus in ihrer Nachbarschaft in Schottland, in Wales und auch in Irland schön gleichmäßig verteilt haben, nicht unbedingt zum Vorteil der dortigen Bevölkerungen.
Ja, es kann wirklich rauskommen, dass Nordirland und Schottland sich absondern vom Vereinigten Königreich und dann wieder der EU beitreten. Kann auch sein.
Ja, da würde ich auch zustimmen, dass das halt dann wirklich wie so einen kleinen Domino-Effekt auslösen würde und halt dann Stück für Stück Teller auseinanderbrechen. Und das würde Großbritannien garantiert auch nicht wollen, dass das geschieht. Mhm. Und die andere Sache ist, sollte jetzt Großbritannien wirklich austreten, was passiert dann? Okay, wirtschaftliche Systeme laufen noch. Würde sich dann Europa mehr nach Osten orientieren, mehr Kontakte mit Russland knüpfen? Und ich glaube, daran sind auch nicht viele Mächte interessiert, dass das geschehen soll.
Also mir erscheint diese ganze Brexit-Sache also wirklich mehr so als ein Lärm um nichts, um halt erstens die Bevölkerung zu verunsichern, dann zweitens um halt vor allem die zentralen EU-Mächte, also wie zum Beispiel Deutschland und Frankreich, auch unsicher zu machen. Vor allem Deutschland, also das ja eine führende Wirtschaftsmacht ist in der EU. Und ich glaube, ich habe den Faden verloren.
Nee, aber ich würde den vielleicht wieder aufnehmen.
Okay, danke.
Den ähnlichen Gedanken, das ist ja auch so in dem aktuellen Artikel von Joe Quinn auf SOT mal angerissen, dass eben, man könnte es vielleicht auch als eine Art Drohung verstehen, was würde denn passieren, wenn die EU den Bach runtergeht, ne? Also nach dem Motto, wenn jetzt Großbritannien wirklich austreten sollte und dann sagt sich vielleicht Spanien und Italien auch, wollen wir nicht mehr. Und also nur mal angenommen, dass das würde eintreten, dann verliert natürlich insbesondere Deutschland ganz massiv, weil durch die durch den Euro, den Deutschland ja zum großen Teil kontrolliert und mitbestimmt, haben wir eine sehr starke Währung, was für Deutschlands Exporte natürlich absolut super ist, gleichzeitig die anderen europäischen Länder daran hindert, sinnvoll Exporte daran zu kommen, weil Deutschland hat ja auch diese ganze Hightech-Industrie Maschinenbau und so weiter. Von daher wäre es für Deutschland verheerend, wenn, also sag ich mal für Deutschland, ich meine jetzt die deutsche Elite vor allem, also was mit der Bevölkerung ist, ist dann nochmal die andere Frage. Aber für Deutschland als Wirtschaftsmacht, sag ich mal, wäre es natürlich sehr schlimm. Es ist ja, Deutschland hat einfach diese unglaubliche Machtstellung innerhalb der EU, auch wenn zusammen vielleicht noch mit Frankreich, auch wenn es dann immer so dargestellt wird, das wäre das alles so eine tolle Demokratie und Friede, Freude, Eierkuchen zwischen allen Ländern. Aber es ist nicht so. Und was ich übrigens auch ganz spannend finde bei der ganzen Brexit-Geschichte, das Erste, was passiert ist, war ja irgendwie so ein Treffen zwischen, ich weiß nicht, Deutschland, Frankreich und noch irgendein Land.
Ja, es gab eine Krisensitzung.
Genau, diese Krisensitzung, ne? Und das war dann aber dann eben mal, okay, da sieht man dann mal, wer eigentlich in der EU so das Sagen hat. So, der Rest war gar nicht eingeladen, so nach dem Motto. Also genau, also deswegen, ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke auch bei dir, ne?
Ja.
Dieses Szenario.
Genau, ungefähr, das ist diese, also um Deutschland Angst zu machen, also vor allem Deutschland, also weil dann, weil wie du schon sagtest, es würde also ziemlich, also schlechte, sehr, sehr nachteilige Folgen haben. Und das ist natürlich dann auch eine Schwächung, eine Verunsicherung, also dieser zentralen Wirtschaftsmacht Deutschland. Und das könnte auch dazu führen, dass sie erpressbarer sind. Zum Beispiel dann also eher solche Sachen wie TTIP anzunehmen und sich nicht mehr so also dagegen zu wehren.
Das könnte dann vielleicht sogar ein Vorteil sein, dass dann halt die EU sofort TTIP abschließt, weil sie Angst haben. Die gehen halt, die Wirtschaft geht halt den Bach runter. Könnte sein.
Oder, wenn man noch ein bisschen Hoffnung haben darf, vielleicht geht der Schuss ja auch nach hinten los und Deutschland und Frankreich und andere europäische Länder besinnen sich eben wieder mehr in Richtung Osten.
Ja, das wird aber nicht von den Eliten kommen. Das kann nur kommen von der Bevölkerung. Und in dem Hinsicht ist es, glaube ich, ganz interessant, dass Bundespräsident Gauck das Folgende gesagt hat. Jörg, spielt vielleicht mal das ab.
Okay.
Haben Sie auch eine Botschaft an die Briten?
Ja, die habe ich schon, aber ich werde mal mir Zügel anlegen und die Briten frei entscheiden lassen. Ich habe eine Hoffnung. Also ich hoffe, dass sie bei uns bleiben, so wie ich es damals in der Rede gesagt habe. Aber was Europa betrifft, wissen Sie, ich glaube, ich würde heute eine andere Rede halten. Damals habe ich Banner aufgepflanzt. Mhm. Ja, Europa und ever closer, immer intensiver miteinander. Heute würde ich sagen, lass uns den Arbeitskittel anziehen. Ja, da gibt es etwas, was wir heilen müssen, was wir verbessern müssen, wo wir miteinander neu diskutieren müssen. Dass die einzelnen Bevölkerungen, denn die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerungen sind im Moment das Problem, dass wir stärker wieder mit denen das Gespräch suchen. Habt ihr?
Ja, also das hat er gesagt, die Eliten sind weniger das Problem, die Bevölkerungen sind das Problem. Das kann natürlich stimmen, speziell dann, wenn man eine schlecht informierte Bevölkerung hat und dann sie eben zu Volksabstimmungen bringt. Also vielleicht meint er, vielleicht, wenn man es gut interpretiert, meint er vielleicht sogar, dass man die Bevölkerungen besser informieren sollte, dass solche Abstimmungen auch einen gewünschten Effekt bringen.
Ja, haben wir noch etwas Wichtiges zur Brexit?
Ja, es gab noch eine interessante Meldung, also TTIP haben wir schon erwähnt, dass sie jetzt versuchen, das so schnell wie möglich durchzuziehen. Aber es gibt noch ein weniger bekanntes Freihandelsabkommen, CETA. Also das ist quasi so ein Handelsabkommen zwischen Europa und Kanada. Und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, er hat nur wenige Tage nach diesem Votum aufgefordert, dass diese Abstimmung über dieses Vertrag, über dieses Abkommen, das soll nur im EU-Parlament stattfinden. Also da sollen keine nationale Parlamente mehr abstimmen, sondern um das schneller durchzuziehen, das sollte in Brüssel stattfinden. ohne die anderen zu fragen.
Dass ihnen niemand mehr in die Suppe spucken kann.
Genau. Interessant ist auch, das ist auch ein Übergang zu unserem nächsten Topic, denke ich, dass direkt nach dem Brexit hat sich Erdogan vor Putin entschuldigt für dieses Flugzeug, das, glaube ich, vor 7 Monaten abgeschossen
November
wurde.
2015.
Genau. Das kommt irgendwie passend.
Genau, also letztes Jahr im November fing ja Russland an, oder schon ein bisschen eher, Einsätze gegen die IS-Terroristen zu fliegen. Da haben halt da viele Bomber stationiert, unter anderem. Man hat dann auch gezielte Einsätze geflogen. Und dann hat halt die Türkei, oder vermutlich die Türkei, das werden wir gleich noch erörtern, ein Kampfflugzeug, ein Bomber abgeschossen von Russland. Und seitdem kam nie eine Entschuldigung von der Türkei, sondern es war wieder der böse Russe, der hat wieder das und das gemacht. Ja, das war das Problem gewesen. Und jetzt erst vor kurzem hat sich Erdogan mit einem Brief bei Putin entschuldigt für diesen Abschuss des Piloten.
Nachdem er vorher gesagt hat, er wüsste nicht, wie er das machen soll. Wie entschuldigt man sich? Also diese typische psychopathische Manier, so, ja, also, wie entschuldigen? Was ist denn das? Vielleicht hat er sich ja coachen lassen.
Ganz gut möglich, ja.
Ja, ein Grund dafür ist es sicher der Tourismus, der in der Türkei sehr, sehr stark eingebrochen ist. Nach diesem Abschuss hat Putin gesagt, keine Geschäfte mehr mit der Türkei, hat auch Reisewarnungen für die Türkei herausgegeben. Tourismus ist eingebrochen, nur die Hälfte der Leute.
92%.
92%. Ja. Okay, also noch viel schlimmer als das. Und ja, ich meine, die Türkei lebt ja vom Tourismus und das ist sicher nicht ehrlich gemeint, diese Entschuldigung, informiert vom Gewissen, ja, was habe ich getan oder was ist unter meiner Führung passiert, sondern ups, ich habe ein Problem, ich werde es besser irgendwie richten. Und naja, da muss man sich halt entschuldigen auf einem öffentlichen, diplomatischen Weg.
Also seine Berater haben ihn überzeugt. Das musst du durchziehen.
Schluck deinen Stolz, wir haben da größere Probleme. Wir müssen das wieder.
Ja, also ich fand es echt faszinierend. Ja, ich fand es echt faszinierend, dass es so lange gedauert hat. Ich meine, der hat ja bestimmt massiv Druck bekommen, auch aus der Industrie. Ich meine, wenn da quasi eine der Hauptbranchen da in der Türkei quasi am Sterben ist, das muss ja ein massiver Druck auch der Unternehmen gewesen sein. Und dass er dann einfach so lange das noch rausgezögert hat, so nein, 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 ich entschuldige mich nicht, nein, ich habe recht, nein, nein, nein. Also das ist eigentlich wirklich erstaunlich. Ja? Weil, also ich meine, da geht es um richtig viel Geld und es hat ihn ja, und das war ja auch Putins Intention wahrscheinlich irgendwie, es hat ihn ja wirklich dann nur diesen Brief gekostet, irgendwie seine ganze Industrie zu retten. Und dass er das so lange nicht gemacht hat, ist schon wirklich verrückt.
Die Türkei hätte ja große Geschäfte machen können, auch mit der geplanten Pipeline unter dem Meer. Hat dann auch nicht funktioniert, eben wegen diesem Abschuss. Aber es ist halt die Dummheit, die man antrifft. Also da gibt es irgendwelche Weisungen von irgendwelchen ganz hohen Kreisen, dass man mit Putin nicht zusammenarbeiten soll. Das wird dann so umgesetzt, verliert dabei Milliarden an jährlichen Umsätzen, die für die eigenen Leute gut sind. Und dann später ist man gezwungen, sich zu entschuldigen, weil man plötzlich sieht, ja, es geht nicht so. Aber das zeigt ja, dass da wirklich nicht viel Denken da ist, sondern das ist alles nur auf Weisung und auf Druck und so weiter. Also ein richtiges Denken scheint es da gar nicht zu geben.
Es gibt ja auch noch zwei andere Vermutungen zu diesem Abschuss. Zum einen wird davon ausgegangen, dass der frühere Premierminister das angeordnet hat. Ich weiß jetzt nicht, wie man ihn genau ausspricht.
Davutoglu.
Und natürlich darf man nicht vergessen, Türkei hat einen NATO-Stützpunkt, wo viele Flieger sind. Hat denn am Ende wirklich die Türkei diesen Flieger überhaupt abgeschossen oder war es halt vielleicht auch die USA gewesen? Also diese Sachen stehen halt immer noch offen, ohne halt in Frage zu stellen, dass Erdogan schon ziemlich zwiespältig ist, was halt gerade angeht mit Ölschmuggel an IS und so weiter.
Ja, interessanterweise war auch die offizielle Leitlinie direkt nach dem Abschuss dieses Flugzeugs in unseren Medien, dass die Russen den Luftraum verletzt haben,
ja,
über der Türkei. Und Erdogan hat immer wieder gesagt, das waren wir nicht, das waren die Russen. Jetzt entschuldigt er sich und in den Medien hörten wir absolut nichts über die Entschuldigung. Das heißt, er entschuldigt sich für etwas, was er getan hat, was er vorher gesagt hat, dass er nicht getan hat.
Genau. Ja, schwierige Situation.
Ist auch irgendwie merkwürdig.
Und jetzt waren ja, glaube ich, auch Verhandlungen oder Gerichtsverhandlungen gewesen über den angeblichen Schützen, oder? War nicht was gewesen? Der das Flugzeug abgeschossen hat?
Ja, also soweit ich weiß, also wurde der irgendwie angeklagt, also wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Und russische Journalisten, also die der Verhandlung beiwohnen wollten, also denen wurde gesagt, nee, tut mir leid, meine Damen und Herren, das können Sie leider nicht, es gibt nicht genug Plätze. Und ich meine, wie der Autor dieses Artikels richtig vermutet hat, also es war ganz bestimmt ein Vorwand, um halt trotzdem noch irgendwie was zu verschleiern. Und ich bin der Meinung, also wenn die Entschuldigung wirklich ernst gemeint wäre, dann würde dieser ganze Prozess auch so transparent wie möglich gestaltet werden. Der Gerichtsprozess über den Schuldigen mit Russland würde darin, also in allen Punkten, also ganz offen zusammengearbeitet werden. Aber das geschieht hier nicht. Und von daher, also kann das nichts anderes als auch wieder irgendwie eine Farce oder ein Teil dieser Spielchen sein, die da abgehalten werden.
Ja, definitiv. Die Frage ist natürlich, und das ist halt wieder eine typische Putin-Strategie, er lässt offen. Er macht die Türen wieder auf, aber ist nicht so naiv, jetzt zu sagen, okay, ja, die sind unsere besten Freunde, sondern er wartet ab, was macht jetzt die Türkei wirklich, lässt sie wirklich Taten halt diesem Brief folgen, sozusagen. Und
dann ja, das ist so diese Tit-for-Tat-Strategie, ne? So nach dem Motto, ja, wenn ihr hier mein Flugzeug abschießt, dann sperre ich euch das lukrative Tourismusgeschäft. Wenn von euch was kommt wieder, sei es auch nur eine Geste, dann reagiere ich darauf, ne? Also ich glaube, das ist ja auch in der Spieltheorie bekannte Strategie und ist wahrscheinlich mit solchen Psychopathen nicht die schlechteste Strategie, einfach zu sagen, okay, du gibst mir was, ich gebe dir was, du machst was blöd, ich mach was blöd zu dir. Ne? Vielleicht irgendwie so.
Ja, definitiv.
Ja, viel interessanter finde ich das Timing, dass das direkt nach dem Brexit stattgefunden hatte. Also, dass vielleicht Erdogan oder eher seine Berater oder türkische Eliten das Ganze gesehen haben, dass da nicht alles so gut läuft. Bei der EU, vielleicht sollten wir doch ein bisschen in Richtung Osten schauen.
Vor allem nachdem die EU hat ja die Russland-Sanktionen wieder verlängert. Und auch die Sanktionen gegen die Krim. Und dann hat der Putin auch wieder die Agrarsanktionen gegen die EU verlängert.
Genau, Lebensmittelembargo.
Genau. Und ja, und hat jetzt praktisch die Tür aufgemacht zu wieder mehr Handel mit der Türkei, solange sie sich entsprechend verhalten.
Und dabei hat gerade auch über Timing sprechen. Ein paar Tage nach dem Brief oder nach der offiziellen Entschuldigung gab es natürlich mehrere Anschläge in Istanbul. Und unserer Meinung nach wird es kein Zufall sein, sondern hey, hört mal her, wer auch immer das jetzt war. Und ja, überlegt euch genau, was ihr jetzt macht.
Ich habe die genaueren Angaben. Ich habe gelesen, dass diese Anschläge haben stattgefunden, direkt nachdem die türkische Regierung angekündigt hatte, mit Putin zu telefonieren, also dieses Telefonat zu führen. Wiederherstellen von Beziehungen.
Weißt du da noch genaueres? Also jetzt waren das jetzt Stunden oder Tage?
Ich glaube, das waren mehrere Stunden.
Es ist sehr kurzfristig. Also da hatte wohl irgendjemand was dagegen, dass die Türkei etwas mehr Nähe zu Putin und Russland wieder aufnimmt. Das lässt auch tief blicken.
Ja, definitiv. Die Frage ist natürlich jetzt auch, also circa es sind über 40 Menschen ums Leben gekommen bei diesen Anschlägen und es gab über 60 Verletzte in Istanbul. Also es war der Flughafen betroffen und dann auch angeblich noch eine U-Bahn-Station. Also und eine andere Meldung war dann, glaube ich, 2-3 Tage später, ja, die ganze Sicherheit, die es auch in der Türkei gibt, hat nichts gebracht, weil der Attentäter konnte durch die Sicherheitsschleuse durchkommen. Und das ist natürlich die Frage, wer war dieser Täter? Und unsere Meinung ist halt einfach, ja, wird garantiert höchstwahrscheinlich eine Geheimarmee gewesen sein, die bewusst überregelte Netzwerke haben und halt ja professionell eine Bombe eingesetzt haben, anstatt dass es halt wieder so ein Verrückter war, der sich in die Luft gesprengt hat.
Da habe ich ein paar andere Zahlen. Also ich habe heute nachgeschlagen, also insgesamt wurden 44 Menschen getötet und 230 verletzt. Und bei diesen Attentätern, also es gab insgesamt 3 Menschen, angeblich aus Kirgisien, Turkmenistan und irgendeiner anderen postsowjetischen Republik. Und es wird vermutet, diese ISIS-Verbindung. Und ja, die haben sich angeblich gesprengt in die Luft. Da gab es sogar ein Video auf YouTube, glaube ich, wo es gar nicht klar ist, ob er sich selbst gesprengt hatte oder ob das eine gut platzierte Bombe war.
War da nicht einer dieser Täter wieder einer, der schon seit Jahren auf der Verdächtigenliste stand und auch schon mehrere dieser Taten, also solche Taten, also terroristische Taten begangen hat, aber er lief halt frei rum? Und gab es da nicht auch was, dass es da einen Antrag gab, darauf ihn nach Russland auszuliefern, aber Deutschland sträubt sich dagegen?
Genau, es ging nicht um den Täter, weil die kann man angeblich nicht mehr identifizieren, sondern
zufälligerweise.
sondern quasi um den führenden Kopf hinter diesen Einschlägen. Also bei diesem Menschen handelte es sich um einen Tschetschenen namens Ahmed Chataev. Und der wurde bereits 2003 wegen Terrorismus zur Fahndung ausgeschrieben in Russland. Und dann hat er Asyl in Österreich bekommen. Und dieser Status quasi verhinderte, dass er ausgeliefert wurde. Später war er in Schweden festgenommen. Dann kam er irgendwie 2010 in die Ukraine. Und die ganzen Sicherheitsbehörden haben ihn entdeckt. Sie haben wohl brisantes Videomaterial auf seinem Handy entdeckt. Und ja, Russland bietete um seine Auslieferung, aber interessanterweise Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte drängte Kiew davon, Abstand zu nehmen. Und diese bekannte Menschenrechtsorganisation Amnesty International blies quasi ins selbe Horn und so wurde er halt nicht ausgeliefert, obwohl er schon seit 2003 als bekannter Terrorist gesucht wurde. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, auf welchen Beweisen das alles basiert, dass er tatsächlich dahinter steckt.
Jedenfalls ist das Timing sehr interessant und das ist das, was wir bei SOT auch immer wieder erwähnen. Nicht unbedingt, was genau passiert, sondern zu welchem Zeitpunkt Dinge passieren, kann schon sehr viel erklären. Und das ist etwas, was bei den Mainstream-Medien überhaupt nicht gemacht wird. Da wird nur berichtet, was auch gut ist, ja, die Fakten, aber man muss auch die Timings ganz genau analysieren, damit man zu einem besseren Gesamtbild kommt.
Ja, und ich wollte nochmal einen ganz anderen Aspekt ansprechen davon, was ich auch ganz interessant fand, wenn man das mal vergleicht mit den Anschlägen in Paris, wo dann diese Riesenwelle mit Je suis Charlie und so um die Welt ging. Und jetzt bei den Istanbul-Anschlägen ist es wieder eher so, na gut, da sind irgendwie 40 Leute ums Leben gekommen. Ja, ne, also diese selektive Empathie wieder. Also das ist mir noch aufgefallen.
Ja, definitiv. Also ja, das ist halt auch, um kurz abzuschweifen, hat auch wieder Anschläge in, kurz nachschauen. In Jemen gewesen, wo auch 120 Menschen gestorben sind und ja, darüber hat man auch kaum etwas. Also wird halt auch, wie du selber schon sagst, Luca, halt wirklich selektiv ausgewählt. Darüber soll man traurig sein und darüber eher weniger. Was auch interessant ist, zumindest finde ich, das waren jetzt mit die tragischsten Anschläge in der Türkei in letzter Zeit und aber trotzdem gab es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder vereinzelte Anschläge, wo halt Polizeistationen angegriffen wurden und hier und dort immer mal wieder ein paar Sachen explodiert sind oder Leute um sich geschossen haben.
Es gab insgesamt 4 Anschläge in Türkei in diesem Jahr.
Das ist halt womöglich entweder schon immer kleinere Warnzeichen gesetzt wurden von irgendjemandem, wer auch immer, um zu sagen, okay, nee, ihr bleibt uns treu. Und dann, als es jetzt wirklich zu den Verhandlungen kam, oder auch zu einem Telefonat oder zu dem Brief zumindest, dass dann gesagt wurde, nee, jetzt müsst ihr wirklich überlegen, was macht ihr wirklich? Und ich glaube, wie es Michi vor uns gesagt hat, gab es halt auch mal diesen South Stream früher, das Projekt halt zwischen Russland und Türkei, wo die Gasleitungen langlaufen sollten, und das ist natürlich eine Gefahr, dass das nicht, ja, eintreten soll. Und vielleicht wäre es auch wieder, kommt es dazu noch? Keine Ahnung, müssen wir abwarten.
Genau, und angeblich wurde dieses South Stream Projekt wieder aufgenommen. Also zumindest die Verhandlungen zwischen Türkei und Russland.
Schlecht für die USA.
Dass keine Schiffe mit Gas nach Europa geschifft werden.
Ja, also für dieses logische, die Schiffe mit Gas und Öl aus den USA rüber zu schicken, als eine Pipeline zu legen. Ja, das macht zwar keinen Sinn, aber das ist das, was sie wollen.
Das Gas und Öl aus den USA entsteht aus dem umweltschädlichen Fracking, wo dann auch die Leute, die das dann erleben müssen, dann unter Umständen ein vergiftetes Grundwasser für gar nichts kriegen. Also da wäre es doch eigentlich logischer, naheliegendere Gebiete zu nehmen, wo man dann Gas und Öl hertransportiert, als dann irgendwie das von weiß Gott wo, vom anderen Ende der Welt herzuholen und das dann noch mit etwas fragwürdigen Produktionsmethoden zu erzeugen. Aber es ist nicht immer gesagt, dass alles logisch ist, was in unserer Welt so abläuft.
Ja, der gesunde Menschenverstand ist manchmal auf dem Rückzug.
Ja, eins ist sicher, durch diesen Brexit werden die Dinge noch sehr interessanter. Und auch werden sich wahrscheinlich noch sehr viel schneller bewegen in der Zukunft. Und wichtig ist, nicht nur die einzelnen Punkte anzuschauen, sondern alle Punkte in ein Gesamtbild hineinzubringen. Und ich schätze, dass das eher ein Bild zeigen wird, ein Tauziehen zwischen Osten und Westen, so wie immer. Und das ist auch immer der Grund, warum wir zu diesem Ost-West-Thema zurückkommen. Weil das einfach die größte treibende Kraft ist im Moment bei allen politischen Ereignissen.
Es schaut für mich da manchmal so aus, als würde man den Kalten Krieg wieder aufleben lassen. Wollen Sie diese guten alten Zeiten, wo dann die Sowjetunion gegen dann den Westen oder die USA dann kämpfen?
Ja, der Kalte Krieg hat nie aufgehört. Er ist einfach nur in den Untergrund gegangen.
Um das mal ein bisschen überzogen darzustellen, vielleicht kennt jeder diesen alten Trickfilm der Pinky und der Brain, wo es dem Brain immer um die Weltherrschaft geht. Wir dürfen jetzt alle raten, wem es hier um die Weltherrschaft geht. Und da kommen dann natürlich diese ganzen Entscheidungen, Michi, du schon aufgebracht hast, mit dieser Pipeline, statt einer Pipeline zu bauen, schiffen wir das Gas über den Ozean.
Also ist die Frage, wer ist Pinky und wer ist the Brain?
Ja, der Pinky sind vielleicht die Vasallenstaaten, die halt mitziehen.
Okay.
Okay, Pinky, wie werden wir heute die Weltherrschaft an uns reißen?
Aber vielleicht in dem Zusammenhang, also da muss ich auch dran denken, also mit dieser ganzen Brexit-Geschichte und so, das ist ja auch auf SOT immer wieder Thema, wie die ganze Welt eigentlich in Aufruhr und im Chaos letztlich steckt, ne, zurzeit. Also überall passieren Sachen, das Wetter kommt noch dazu und so weiter. Und ich stelle mir das dann manchmal so ein bisschen so vor, dass jetzt lange halt dieses West-Imperium so stark dominiert hat. Und jetzt ist irgendwie alles mehr im Aufruhr. Und wie so ein, wenn man irgendwie eine Nachbarschaft hat und da gibt's irgendwie die Mafia und die hat irgendwie die Macht, ne? Und und jetzt plötzlich schwindet diese Macht und es gibt vielleicht einen anderen Clan in ein Viertel weiter, der jetzt irgendwie aufstrebt und plötzlich ist alles irgendwie in Aufruhr und die Leute kämpfen, schmieden Verschwörungen und schließen sich dem an und jenem und einer läuft über und also ne, vielleicht ist das auch so ein Aspekt, unter dem man dieses ganze Chaos so ein bisschen verstehen kann. Dass Leute versuchen, sich ihre Pfründe zu sichern, irgendwie ihr Geld in Sicherheit zu bringen, sich dem richtigen Partner anschließen und dabei aber immer noch mit dem alten Partner irgendwie verhandeln und taxieren müssen. Und also ja, da musste ich so ein bisschen dran denken in dem ganzen Brexit-Zuge. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, also nochmal kurz zu Pinky and the Brain zurückzukommen. Ich liebe diesen Cartoon, ja. Es ist aber nur schade, dass hier diese Idee der Weltherrschaft in den Bereich des Lächerlichen oder des Komischen gezogen wird. Aber es kann schon sein, dass das uns etwas lehren kann, über wie unsere Welt funktioniert. Und es schaut ja wirklich so danach aus. Also wir haben zwei inkompetente Leute, die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und sie probieren das eine, das andere, das nächste und es funktioniert alles nicht. Und was machen wir morgen? Wir probieren eine neue Methode. Und genau das ist das, was wir auf der politischen Bühne sehen. Also es werden tausend Dinge probiert, um einfach nur Zentimeter für Zentimeter weiterzukommen. Und es ist genau das, was passiert. So lächerlich es auch aussehen mag, es ist auch so lächerlich.
Putin ist dann halt der Dritte im Spiel, jetzt nicht bei Pinky und Brain, sondern der wirklich versucht von außen neutral und auch wirklich gewissenhaft Sachen einzufädeln. Da ist halt zum Beispiel immer wieder China zu hören. Wir haben ja vor uns gehört, dass halt Sanktionen verlängert wurden, auch halt gegen Russland wieder. Und Putin schaut sich da natürlich sehr intelligent um. Ja, mit wem kann ich denn noch verhandeln? So wurden jetzt halt auch wieder neue Verträge geschlossen, eine große Eisenbahn zu bauen oder Schnellzüge. Und ja, und die Chinesen auf der anderen Seite rücken auch immer mehr in den Vordergrund. Die haben jetzt zum einen einen schnellsten Supercomputer gebaut mit eigenen Chips. Das heißt, da ist kein amerikanischer Chip in diesem Computer drin. Und ja, führen jetzt, ja, sind der Erste, die das gemacht haben, oder die führen den ersten Platz an mit den schnellsten Computer welt. Und es gibt dann aber noch ein oder zwei andere Computer. Das heißt, technisch entwickeln sie sich immer mehr. Und jetzt vor wenigen Tagen haben sie auch einen vierten Weltraumbahnhof eröffnet in China. Das heißt, ja, es geht voran. Und gerade mit Unterstützung von Russland, wenn die mehr ihre Verträge machen und vielleicht auch Wissen austauschen, baut sich halt ein, vielleicht auch, ja, ich würde jetzt sogar sagen, Gleichgewicht auf zwischen EU und USA und Russland und China. Zumindest sieht es momentan danach aus.
Und die EU ist in der Mitte und wird gnadenlos hin und her gezogen.
Genau, ja.
Interessante Zeiten stehen uns bevor. Sehr interessante Zeiten.
Definitiv. Und ein europäischer Think Tank, okay, die bekommen es nicht mal hin. Also sie sehen keinen Zusammenhang zwischen den ganzen Sanktionen gegen Russland, dass natürlich da europäische Einbußen auch entstehen. Also keine Ahnung, was die da denken, aber die denken auf keinen Fall richtig oder gut. Richtig gut.
Wahrscheinlich dürfte das Ergebnis nicht sein. Dass, wenn Sanktionen, dann darf das natürlich keine Risiken und Nebenwirkungen für unsere Wirtschaft haben.
Ja, Thinktanks sind ja auch wirklich transatlantische, trojanische Pferde. Ne? Die sind ja alle, das kommt ja aus Amerika, überhaupt dieses Konzept, und die sind fast alle ganz stramm transatlantisch. Also das wundert mich jetzt nicht.
Die haben einfach nur einen schönen Anzug an, aber dahinter ist dann eigentlich nur Luft.
Ja, die kommen alle zusammen und sagen, jetzt denken wir mal alles richtig schön nach. Ganz stark nachdenken, bitte. Ja.
Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, was Michi vor uns gesagt hat, mit dem Zitat von Gauck, was wir kurz abgespielt haben, dass die Bevölkerung eigentlich ein Problem wäre, wie die, in welche Richtung die gehen. Da gab es jetzt auch noch zwei Umfragen, nenne ich es mal. Das ist halt zum einen, ich lese einfach mal die Überschrift vor, Deutsche sehen klarer als ihre Regierung, 2/3 gegen NATO-Einsatz in Osteuropa. Das heißt, es gibt doch viele Deutsche, die ja noch wirklich zum Glück auch denken können und halt wirklich sehen, was für ein Problem ist. Und sogar in Amerika, man glaubt es kaum, hier ist einfach ein Titel vor, Cholera und Typhus, keiner mag sie und sie werden trotzdem gewählt, Clinton und Trump. Das heißt, ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung, zumindest nach dieser Statistik oder Umfrage, sind auch wirklich gegen diese zwei Idioten. Ja.
Nochmal zu dieser Meldung, dass 2/3 der Deutschen gegen den NATO-Einsatz in Osteuropa sind. Ich denke mal, dass diese ganze Anti-Russland-Propaganda, die wird so extrem überzogen, dass die Menschen möglicherweise auf irgendeiner Ebene, selbst wenn sie nicht gut informiert sind generell über das, was so abläuft, dass sie einfach spüren, dass da was nicht stimmt, weil das so überzogen ist. Ja, also dieses
ständige Wiederholen des Memes, der böse Russe, der böse Russe, der böse Russe. Irgendwann ist vielleicht, kommt da sowas, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Zumindest, lasst uns sagen, es besteht die Hoffnung.
Ja, also je größer die Lüge ist, umso mehr muss man sie wiederholen und dann wird sie auch ganz einfach geglaubt. Das ist eine bewiesene, funktionierende Strategie, die schon im Zweiten Weltkrieg so durchgesetzt worden ist.
Ja, gibt es noch was Wichtiges, was wir besprechen wollen? Ansonsten würde ich nur sagen, können wir ein bisschen über Erdverrennung reden. Gut, ja, wir können uns da eigentlich fast jede Woche leider auch wiederholen, es wird immer schlimmer. Aber gibt es noch ein paar andere Themen, die unbedingt noch angesprochen werden sollten, was wir jetzt vergessen haben? Oder?
Nee. Da gab es ein paar politische Ereignisse in Österreich. Ich weiß nicht, Maike, kannst du dazu was sagen?
Ich weiß noch, die Bundespräsidentenwahl wird wiederholt, nur die Stichwahl, da Irregularitäten erkannt worden sind. Und ja, muss man einfach abwarten, was dabei herauskommt. Aber es ist auch sehr interessant, dass eine Wahl, die früher eindeutig gewesen wäre, heute mit 50-50 immer ganz leicht auf die eine oder andere Seite rutschen kann. Und wenn man mal eine ausbalancierte Meinung in der Bevölkerung hat, ist es ganz leicht, das Ergebnis in die eine oder andere Richtung zu ziehen. Ja. Mehr dazu weiß ich leider nicht.
Und interessant finde ich auch diese Parallelen, weil in Großbritannien, da gibt es ja diese Partei, UKIP, die ich schon erwähnt habe, also United Kingdom Independence Party. In Deutschland gibt es diese AfD-Partei und in Österreich gibt es FPÖ-Partei. Und die haben alle fast die gleiche Richtung. Also die sind gegen Migranten, die sind populistisch, die sind ein bisschen rechts. Und da habe ich eine Meldung, dass FPÖ-Chef Norbert Hofer hat einen EU-Austritt Österreichs ins Spiel gebracht, neulich. Und laut einer aktuellen Umfrage wollen jetzt also für den Verbleib in EU, also in der EU, also für diesen Verbleib nur 51% der Österreicher wollen jetzt in der EU bleiben. Also das heißt, diese Mehrheit wird immer knapper.
Dann gibt es nächstens vielleicht einen Exit.
Exit.
Exit, ja.
Kann man nicht ausschließen. Also wenn diese ganze Geschichte mit dem Brexit dann wirklich ins Laufen kommt, dann kann man nie wissen, wo es hinausläuft und was das für uns dann auch an Auswirkungen hat.
Ja, interessant bei dieser Neuwahl ist jetzt, dass seit der letzten Wahl der Brexit passiert ist und dass die Leute jetzt mehr informiert sind, was möglich ist. Und ja, ich traue mich nicht, irgendeine Vorhersage zu machen. Wir müssen wirklich sehen, was dabei herauskommt. Aber es ist jetzt ist interessanter als vorher im Prinzip.
Definitiv.
Ja, noch etwas? Sigi, hast du noch was Wichtiges? Noch eine Nachricht, du unbedingt loswerden möchtest?
Nee, ich glaube nicht. Also die Woche war wirklich spannend und alles so schnell abgelaufen. Ich glaube, es wird immer schneller gehen.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Das heißt, halt immer die Augen offen halten und ja, Nachrichten sammeln. Und gerade für euch Zuhörer, schaut einfach was dort rein und ja, was es dann noch so gibt. Was ich noch sagen wollte wegen Erdveränderung, ich möchte jetzt nicht auf Details eingehen, es sind wirklich täglich Katastrophen statt. Bloß die zwei, die ich ganz interessant fand, war zum einen in Deutschland. Der Himmel öffnet sich, Regenrekord für Juni in Deutschland. Also was wir auch schon letztes Mal hatten, es regnet immer mehr, ist jetzt auch statistisch nachgewiesen. Das hat einen Regenrekord im Juni gehabt. Was so auch so ist. Mehrere Jahre zurück, ich glaube in den 80er Jahren, ich hab's nicht ganz im Kopf, wo es letztes Mal so viel geregnet hat. Allein im Juni. Das Problem ist halt, wenn es jetzt weiter so regnet, ich glaube, das hatten wir auch schon einmal in unseren letzten Shows gehabt, und es sollte im Winter dann halt natürlich nicht regnen, wenn die Temperaturen da sind und es schneit, dann haben wir echt ein Problem. Aber müssen wir abwarten, was passiert, wir können da keine Prognose treffen. Genau, und eine andere, kleinere Meldung, Lavastrom des Vulkan Kilauea in Hawaii erreicht erstmal seit Jahren Küste. Das hat auch der pazifische Feuerring, wo wir halt festgestellt haben, es ist auch immer aktiver, ganz viele Vulkane aktiv und Erdbeben. Und jetzt erreicht sogar ein kleinerer Lavasturm, das ist nichts Riesiges, sogar die Küste wieder. Und zumindest vor ein paar Tagen war dieser Lavastrom noch 300 Meter vor dem Wasser entfernt und muss abwarten, ob das jetzt sich noch weiter ergießt oder eben nicht.
Ja, ich habe zwei weitere Meldungen, die für mich ziemlich erschreckend waren. Also die Sonne ist seit Tagen komplett fleckenlos. Also das Ganze gab es schon, glaube ich, Anfang Juni für 2-3 Tage. Aber jetzt ist die ganze Woche. Und zum letzten Mal ist das im Dezember 2010 passiert. Und da muss man natürlich sagen, dass die Sonne weist also dieses Minimum an Aktivität schon seit Jahren auf. Also dieses Sonnenmaximum ist nie wirklich stattgefunden. Und das Ganze wird nur extremer. Also fast 8 Tage ohne Flecken.
Und wenn die Sonne keine Flecken hat, ist es bekannt vom Maunder-Minimum, sogenanntes Maunder-Minimum aus dem Mittelalter, dass das eine kleine Eiszeit auslösen kann. Das heißt, keine Sonneflecken bedeutet weniger magnetische Aktivität auf der Sonne und das treibt direkt unser Erdklima.
Ja.
Das heißt, wir können kälteres Wetter oder auch extremeres Wetter in den nächsten Jahren erwarten.
Mehr Wolkenbildung zum einen und, Entschuldigung, Ihnen gleich, und halt beachtet gerade Ihr Zuhörer da auch unsere Artikelserie über die Mensch-Kosmos-Verbindung, die da auch genau diese Sachen erklärt, was passiert, wenn die Sonne inaktiv ist und was das eigentlich auch für Folgen für unseren Planeten haben kann. Okay, Ingrid?
Also während dem Maunder-Minimum, dadurch, dass die Temperaturen niedriger waren und die Winter länger, waren auch die Ernten schlechter, was dann also unmittelbar dann Auswirkungen hatte auf den Lebensstil der Leute, weniger Essen, weniger schlechtere Möglichkeiten und dann dadurch auch so Anfälligkeit in Richtung anderer Dinge wie Kriege und Seuchen, was jetzt nicht wirklich lustig ist für die Leute.
Ja, aber hier sehen wir, dass die Natur, also nicht nur der Westen und der Osten sind die Großmächte, sondern auch die Natur ist eine Großmacht. Und ich würde sogar sagen, die stärkere Großmacht. Aber wenn es wirklich so weitergeht mit extremerem Wetter, dass die Natur dann tatsächlich auch mitwirken kann bei gewissen politischen Entscheidungen. Denn wie du gerade erwähnt hast, wenn es wirklich mal einen größeren Ernteausfall geben würde in den nächsten Jahren und es gibt Ost-West-Spannungen, das kann dann ganz leicht das Ergebnis auch beeinflussen, was die Leute haben wollen. Also niemand möchte hungern. Das heißt, man schaut, dass man entsprechende Ernten-Transportwege wieder auf die Beine stellen kann. Und da ist die Natur ein dritter großer Spieler. Und wir werden das weiterhin beobachten, auf welche Weisen die Mutter Natur bei uns mitwirkt auf unserem Planeten.
Ja, und ein Aspekt dabei ist auch, das hat man jetzt, finde ich, auch in Deutschland gesehen, jetzt wo es auch diverse Unwetter gab, verstärkt in letzter Zeit, dass das Menschen auch ein Stück weit zusammenbringen kann, ne? Weil wir hatten ja vorhin gesagt, teile und herrsche und so und alle sind völlig geteilt in politische Camps, religiöse Auffassungen, rechts, links und so weiter. Aber wenn dann halt mal in der Nachbarschaft das Überleben davon abhängt, mal zusammen irgendwas zu machen oder sei es auch nur aufzuräumen nach dem Unwetter, dann bringt das die Menschen auch ein Stück weit zusammen und geht diesem Teil und Herrsche entgegen. Ne, also vielleicht kann die Natur auch da so ein bisschen eingreifen.
Ja, absolut.
Ja, die andere Meldung war, also unseren Zuhörern ist schon bestimmt aufgefallen, dass diese Grenzen zwischen Jahreszeiten, die verschwinden immer mehr. Also es gibt keinen ausgeprägten Sommer oder Winter mehr, das ist irgendwie in between.
Das ganze Jahr April.
Das ganze Jahr April, genau. Und da gab es neulich eine Meldung, dass der nördliche Jetstream hat sich mit dem südlichen verbunden. Also das sind, es gibt insgesamt drei Luftströme in unserer Atmosphäre, die quasi durch die Sonne gesteuert werden. Und normalerweise bewegen sie sich auf einer bestimmten Höhe und auf bestimmten Breiten. Also sie haben eine bestimmte Trajektorie, eine Luftbahn. Und dieses Mal haben sie sich verbunden, also der nördliche Jetstream hat Äquator überquert, was angeblich noch nie passiert ist.
Nicht in der bekannten Zeit. Mag sein, dass das in der Historie früher definitiv schon einmal passiert sein könnte. Kann man nicht ausschließen.
Genau, und das ist auch die Erklärung für diese unglaublich starken Winter. Ich glaube, in den USA in den letzten paar Jahren, da gab es ziemlich starke Winter, wo alles eingefroren ist. Und der Grund war, dass dieser nördliche Jetstream ist einfach zu weit südlich gegangen. Und diesmal hat er sogar den Äquator überquert.
Der Jetstream ist auch gerade sehr wichtig. Ist er auch wichtig für England oder ist es der Golfstrom?
Golfstrom.
Okay, gut. Dann wäre meine Vermutung falsch.
Ja, und wenn es so weitergeht, dann kann das wirklich eine Eiszeit auslösen.
Es ist nur interessant, dass wir immer mehr Ereignisse hören, die zum ersten Mal passieren. Also das passiert zum ersten Mal und das war unwahrscheinlich und passiert zum ersten Mal. Wenn es so weitergeht, ja, werden die unwahrscheinlichen Dinge, die sich niemand ausdenken konnte, immer wahrscheinlicher. Und das ist ein Trend, den wir auch bemerken.
Genau, und in diesem Buch, was Jörg schon erwähnt hatte, da geht es darum, wie quasi Mutter Natur diese ganzen soziale Ereignisse widerspiegelt. So das politische System, Kriege, alles, was in der menschlichen Gesellschaft passiert, das wird gespiegelt durch die Natur.
Er macht halt dieses, gerade jetzt im esoterischen Bereich, ohne da jetzt so tief einzugehen, wie oben so unten, eigentlich viel mehr Sinn. Das, was wir Menschen machen, wird halt über unseren Köpfen teilweise wieder gespiegelt. Sei es jetzt durch Wetter oder vielleicht auch durch Kometen.
Da ist ja auch in den letzten Tagen so einiges vorbeigeflogen und wurde beobachtet.
Hast du ein Beispiel?
In Guam ist einer vorbeigeflogen, in den USA und dann noch ein paar, wo ich mich gerade nicht erinnere.
Also Feuerbälle.
Feuerbälle.
Meteoriten.
Und es wurde, glaube ich, auch zwei Wochen oder letzte Woche auch ein Asteroid entdeckt, der schon seit 100 Jahren die Erde umkreist und jetzt ist entdeckt wurde. So viel zu unseren Beobachtungsstationen für gefährliche Himmelskörper. Funktioniert nicht immer.
Russland wird jetzt eine Station aufbauen zur Beobachtung dieser Himmelskörper und da ist dann auch interessant, was die berichten werden im Vergleich zu Amerika, weil die haben ja auch so ein Beobachtungsprogramm.
Die Amis beobachten aber eher diese etwas größeren Teile, während also für uns auch durchaus kleine Teile, Faustgröße oder noch kleiner, für Einzelne zu sehr extremen Erlebnissen führen kann. Also die sind gar nicht im Fokus von dem amerikanischen System.
Ja, die sind so klein, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, die zu entdecken, aber trotzdem schon einen Schaden anrichten können.
Ja, darüber könnte man ja auch mal in Zukunft reden. Aber auch der Hinweis zu dem Buch, was ich vorhin erwähnt und Sie auch, Erdveränderung und die Mensch-Kosmos-Verbindung von Pierre Lescoson, geht halt auch genau auf dieses Thema ein. Und ja, wartet einfach die zukünftigen Übersetzungen ab. Wir haben jetzt 22 Kapitel draußen und glaube ich 40 sind es insgesamt.
Ja, die findet ihr in der Kategorie Sort Focus Artikel, wo wir immer jeweils Kapitel einfach veröffentlichen, die schon übersetzt sind. Und ansonsten, falls ihr Englisch sprecht, könnt ihr auch das Originalbuch einfach kaufen. Earth Changes and the Human Cosmic Connection.
Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn jetzt noch niemand irgendwas hat, dass wir ja für heute fertig sind. Wir danken allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ich würde sagen, hören wir uns in 2 Wochen dann wieder. Nächste Woche geht es leider bei uns nicht, aber in 2 Wochen definitiv. Und wie gesagt, schreibt uns, wenn ihr irgendwas habt oder könnt euch gerne die Show auch nachher mal herunterladen. Ja, da würde ich von meiner Seite sagen, tschüss.
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 Ciao.
Ciao.
Tschüss. Tschüss. Ciao.